möchten wir, dass unser Leben ein Lob für dich ist. Und das geht nur, wenn du durch uns wirkst und uns erfüllst mit deinem Geist. Und das bitten wir jetzt für die Kinder im Kindergottesdienst, dass sie das schon von klein auf lernen, mit dir zu leben, dass du ihr Leben prägst und bestimmst. Und das soll auch für uns gelten. So bitten wir dich, wirke du jetzt durch deinen Geist im Kindergottesdienst und hier in der Predigt. Amen. Als Jesus vor den Augen seiner Jünger in den Himmel aufgenommen wurde, da sagt er nicht leise Servus, auch nicht auf Wiedersehen, was ja durchaus passend gewesen wäre. Er hat auch nicht gesagt, macht's gut oder jetzt macht weiter in meinem Namen, sondern Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und eigentlich habe ich gedacht, ist das gar keine Verabschiedung. Hat er nicht gesagt Tschüss oder sowas, sondern es war eine Überleitung in eine neue Zeit. Und er musste sich auch nicht verabschieden, denn einige Tage vorher in Galiläa hat er zu seinen Jüngern gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Jesus hat sich also nicht in den Himmel verabschiedet, sondern eher eine neue Phase eingeleitet. Ihr seid meine Zeugen. Vorausgegangen war der Missionsauftrag. Alle vier Evangelien berichten von einem Missionsauftrag, wobei jedes Evangelium den Akzent wieder etwas anders setzt. Im Matthäus-Evangelium haben wir den wohl bekanntesten Missionsauftrag. Da sagt Jesus, mir ist alle... Warum ist das jetzt weg? Beamer aus. Mehr hast du nicht? Na gut. Dann hat er was unterschlagen. In meiner Version ist es drauf. Na gut, ich lese es euch vor. Also, Matthäus, Missionsbefehl, das ist der bekannteste. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Hier geht es also speziell um das Hingehen und Jünger zu machen. Markus hat auch einen Missionsbefehl und er nimmt dieses Hingehen auf, schreibt aber von ganz besonderen Begleiterscheinungen, nämlich was mit denen passieren wird, die dann glauben werden. Sehr interessant. Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, der wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Bei Lukas klingt es ähnlich wie in der Apostelgeschichte. Kein Wunder, ist ja auch der gleiche Autor. Bei Lukas heißt es, da wird Jesus zitiert, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. In seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen. Anfangen von Jerusalem, ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Und Johannes hat den kürzesten Missionsauftrag. Da sagt Jesus, Friede sei mit euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Ganz knapp. Aber in dieser knappen Aussage steckt eigentlich ein ganzes Programm drin. So wie der Vater mich ausgesandt hat, sagt Jesus, genauso in gleicher Weise werdet ihr jetzt von mir ausgesandt. Es wäre jetzt interessant, alle vier Missionsbefehle miteinander zu vergleichen. Und ich hätte es ja eigentlich jetzt hier auf der Folie, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Sinnvoller finde ich aber, diese Missionsaufträge jetzt nicht im Einzelnen zu analysieren und zu vergleichen, sondern als Gesamtes zu sehen. Denn sie ergänzen sie sich mit unterschiedlichen Akzenten. Bei Matthäus geht es um das Tun, um das Hingehen, um Jünger machen. Markus nimmt diesen Aspekt des Hingehens auf und sagt, was passieren wird mit denen, die glauben werden. Es werden Zeichen und Wunder geschehen. Lukas betont, dass sich die Schrift erfüllt hat und dass die Jünger davon Zeugen sind. Und Johannes stellt uns das Modell vor Augen. Jesus ist das Modell, das Vorbild für unseren Missionsdienst. Und da geht es mehr um das Wie. Genauso dann auch in Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ebenfalls beschreibt er das Wie, wie wir nun diese Mission ausführen sollen. Eben als Zeugen, sagt Jesus. Und das ist dann sozusagen die Vollendung oder die Ergänzung des Missionsbefehls nach der Apostelgeschichte, wenn Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Als ich diesen Text so betrachtet habe, kam mir auf einmal die Frage, gilt das eigentlich für mich, was da steht? Oder gilt das nur für die Jünger damals? Ich habe diese Stelle bisher immer für mich persönlich gelesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr diese Stelle versteht. Ich werde sein Zeuge sein. Aber dann habe ich gedacht, Moment, hier geht es ja um Augenzeugen. Gilt das jetzt auch für mich? Und dann ist natürlich generell die Frage, kann ich automatisch alle Stellen in der Bibel, alle Aussagen für mich lesen oder gelten diese Stellen nicht eher für eine ganz bestimmte konkrete Situation, für die 12 oder für die 11 Jünger, die damals vor Jesus standen, bevor er in den Himmel aufgefahren ist? Kann ich also alle Bibelstellen für mich so einfach anwenden? Denn ich habe mich gefragt, kann ich ein Zeuge von Jesus sein? Ich war doch damals gar nicht dabei. Jesus hat das doch zu Leuten gesagt, die Zeugen waren. Er hat gesagt, ihr seid meine Zeugen, habt das alles gesehen. Wenn das so wäre, dann würde das ja gar nicht für mich gelten, was hier steht. Und dann wollte ich es mal genauer wissen und habe in der Apostelgeschichte nachgelesen, was da über Zeuge sein steht. Und tatsächlich, gleich in Kapitel 1, stellen sie fest, da fehlt ja einer, der Judas ist ja abhanden gekommen und sie sollten wieder 12 sein und so wurden nachgewählt. Und sie stellten 2 Männer zur Auswahl und das wichtigste Kriterium dafür, dass jemand Apostel sein sollte, er musste Zeuge sein, Zeuge der Auferstehung. Er musste es mit eigenen Augen gesehen haben. Und Jesus selbst sagt ja auch im Lukas-Evangelium, ihr seid Zeugen davon und jetzt geht hin. Und Petrus in seiner Pfingstpredigt spricht davon, dass Jesus auferstanden ist. Und dann sagt er, und wir haben es gesehen, wir bezeugen es. Später bekommen sie Redeverbot vom Hohen Rat. Und weil sie trotzdem weitererzählen, sagen sie, wir sind Zeugen. Wir können gar nicht anders. Wir müssen das erzählen, was wir von diesem Jesus gesehen haben, dass er auferstanden ist, dass er lebt. In Apostelgeschichte 10 lesen wir wieder von einer Predigt von Petrus. Und auch da erzählt Petrus die Geschichte von Jesus. Und dann sagt er, und wir sind Zeugen davon. Wir haben das gesehen. Und als Paulus sich auf den Weg zu den Heiden macht, in einer seiner ersten Predigten in Apostelgeschichte 13, sagte er, er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Also Paulus spricht von den Jüngern, sagt, das sind die Zeugen. Und er selber nimmt sich davon aus, weil er ja nicht dabei war. Gut, später ist ihm dann Jesus erschienen und nach dem ersten Korintherbrief sieht sich Paulus schon auch durch diese Erscheinung, durch diese Begegnung mit Jesus in gewisser Weise in der Reihe dieser Zeugen. Aber er sah sich nicht als Augenzeuge, so wie Petrus, Johannes und Co. Und das hat mich jetzt nachdenklich gemacht. Bezieht sich also diese Aussage, ihr werdet meine Zeugen sein, tatsächlich nur auf diese 11, 12 und es waren ein paar mehr, die noch dabei waren, Augenzeugen, so 120 waren es etwa. Dann habe ich weitergesucht und auf einmal bin ich auf Stephanus gestoßen. Stephanus hatte griechische Wurzeln und war kein Augenzeuge. Stephanus wurde dann in Jerusalem gesteinigt und damals war Paulus noch als Saulus dabei und hat zugesehen. Und später schreibt Paulus über diesen Stephanus, er war ein Zeuge von Jesus. Aha, habe ich gedacht. Also einer aus der zweiten Generation, der Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen hat, wird auch als Zeuge bezeichnet. In den Sendschreiben spricht Jesus ja direkt zu Johannes und nennt in diesen Sendschreiben an einen Mann namens Antipas aus Pergamon. Und dieser Antipas starb den Märtyrertod und Jesus nennt ihn auch Zeuge, mein Zeuge. Jetzt sind wir schon in Kleinasien bei Leuten, die gar nicht in Jerusalem waren, in Israel. Auch das sind Zeugen von Jesus. Und schließlich werden in der Offenbarung die Gläubigen, die wegen ihres Glaubens an Jesus hingerichtet werden, auch als Zeugen bezeichnet. Okay, habe ich gedacht. Also nicht nur die Augenzeugen sind Zeugen, sondern jeder, der mit Jesus lebt, ist ein Zeuge. Wir dürfen also diese Aussage durchaus auch für uns lesen. Aber trotzdem möchte ich darüber weiter nachdenken, was ist eigentlich ein Zeuge? Zeuge ist ja jemand, der etwas gesehen hat und davon erzählt. Ich bezeuge das, was ich gesehen und erlebt habe. Das ist Zeuge. Ein Zeuge hat was beobachtet, zum Beispiel einen Verkehrsunfall. Das ist so der Klassiker. Man hat einen Autounfall beobachtet und dann bei der Polizei erzählt man, was man da gesehen hat. Später vielleicht sogar vor Gericht muss man das bezeugen. Was aber nicht geht, ist, dass ein Zeuge etwas erzählt, was ein anderer gesehen hat. Ich kann also nicht sagen, meine Frau hat mir erzählt, wie sie gesehen hat, wie das Auto aus der Seitenstraße herauskam und frontal in das andere Auto reingefahren ist. Das ist keine Zeugenaussage. Ein Zeuge sagt aus, was er selbst gesehen hat und erlebt hat. Wenn ich erzähle, was ein anderer erlebt und erzählt hat, dann mag das vielleicht interessant sein, aber es ist keine Zeugenaussage. Und damit komme ich jetzt wieder auf diese ursprüngliche Frage mit den Augenzeugen, weil das hat mich schon beschäftigt. Kann ich ein Zeuge von Jesus sein, wenn ich damals überhaupt nicht dabei war? Die Augenzeugen, Petrus, Johannes und Co., die sollten das weitersagen, was sie mit Jesus erlebt hatten. Wenn ich ein Zeuge von Jesus bin, dann kann ich aber nicht das bezeugen, was Petrus, Johannes und die anderen erlebt haben. Oder? Ich war ja nicht dabei, ich kann ja nicht für andere bezeugen. Ich kann ja nur das bezeugen, was ich selbst mit Jesus erlebt habe. Und hier sehe ich ein großes Problem. Kann ich etwas erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe? Wenn ich die Verheißung aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 für mich persönlich lese, und das dürfen wir, das haben wir jetzt festgestellt, ja, wir sind Zeugen, dann heißt das, du wirst Kraft empfangen vom Heiligen Geist und du wirst mein Zeuge sein. Dann heißt es aber nicht, dass ich erzähle, wie Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Dass ich erzähle, wie Jesus den Sturm gestillt hat. Dass ich erzähle, wie Jesus 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht hat. Dass ich erzähle, wie Jesus Kranke geheilt hat. Wie er am Kreuz gestorben ist, wie er so auferstanden ist und lebt. Weil ich nicht dabei war. Natürlich kann ich das erzählen. Sind wichtige Geschichten, aber das ist kein Zeugnis. Das ist nicht Zeuge sein, wenn ich das berichte, was andere mit Jesus erlebt haben. Auch nicht Geschichten von anderen Christen. Es gibt ja faszinierende Berichte, was Christen mit Jesus erlebt haben. Natürlich kann ich das erzählen, aber das ist kein Zeugnis, weil ich ja dann etwas erzähle von anderen, nicht von mir. Zeugen sagen das, was sie selbst erlebt haben. Und wenn Jesus jetzt zu uns sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, dann heißt das, dass wir das sagen, was wir mit Jesus erlebt haben und nicht, was Petrus, Johannes und die anderen. Versteht ihr, was ich meine? Und da ist, finde ich, der Knackpunkt. Es stellt sich nämlich mir die Frage, kann ich überhaupt da was davon erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben? Und ich meine jetzt nicht Geschichten von vor 20 Jahren, wo ich mal ein besonderes Erlebnis mit Jesus hatte. Ich meine auch nicht Geschichten vor einem Jahr, sondern vielleicht aus der letzten Woche, wo ich Jesus ganz konkret in meinem Alltag erlebt habe. Wenn du mit deinem Freund oder Arbeitskollegen oder Nachbarn ins Gespräch kommst über Jesus und du erzählst, Jesus lebt, ist auferstanden, ist real erfahrbar, welche Erfahrung kannst du dann ganz konkret auch davon erzählen? Das werde dann Zeuge sein, so wie es Jesus hier meint. Geschichten aus der Bibel erzählen oder von anderen Christen erzählen, das ist Predigen. Aber Jesus hat ja nicht gesagt, ihr werdet meine Prediger sein oder ihr werdet meine Verkündiger sein. Er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Natürlich gibt es Prediger und Verkündiger, Evangelisten. Das ist ein spezielles Gabenprofil. Die gibt es auch. Die haben den Auftrag zu predigen und zu evangelisieren. Das sind etwa 10% der Gemeinde, die diese Gabe haben. Die sollen predigen. Die anderen sind alle zusammen Zeugen. Das ist was anderes. Und ich glaube, da steckt eine tiefe Absicht von Jesus dahinter. Wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen, den Dienst der Evangelisten und das Zeuge sein allgemein. Der Evangelist hat eine ganz spezielle Aufgabe, durch seine evangelistische Gabe, Predigt, Verkündigung und so weiter, Menschen für Jesus einzuladen. Zeuge sein hat aber noch eine andere Dimension. Und ich finde, das hat auch eine ganz besondere Wirkung. Das ist eine andere Wirkung, als einfach Geschichten zu erzählen. Eigene Geschichten von Jesus erzählen, finde ich, ist doch viel wirkungsvoller, als wenn ich Geschichten von anderen erzähle. Die Frage ist nur, habe ich diese Geschichten? Haben wir Erfahrungen, die wir mit Jesus gemacht haben und die wir erzählen können? Wir möchten dieses Jahr und darüber hinaus einen Schwerpunkt in unserer Gemeindearbeit setzen. Wir setzen ja immer wieder Schwerpunkte für unsere Gemeindearbeit und diese Schwerpunkte setzen wir da an, wo wir Schwachpunkte sehen. Das heißt, wir schauen, wo ist unsere Gemeindearbeit im Moment nicht so gut aufgestellt und daran wollen wir dann einen Schwerpunkt setzen. Und wir sehen im Moment in der Gemeindeleitung eine Schwäche in unserem Auftrag Evangelisation. Ich glaube, dass mit diesem Missionsauftrag, mit diesem Hingehen und Macht zu Jünger, da haben wir es nicht so sehr in der Gemeinde. Wir drehen uns viel um uns selber. Wir machen Programme für uns selbst, dass es uns hier gut geht, dass wir hier schöne Veranstaltungen haben. Natürlich laden wir auch mal zu besonderen Veranstaltungen ein, aber da laden wir ein, da gehen wir nicht hin. Mit dem Hingehen haben wir es nicht so. Das ist zumindest mein Eindruck. Weiß nicht, wie ihr privat hingeht. Aber ich habe den Eindruck, dass wir viel Zeit verwenden für uns selbst hier in der Gemeinde. Dass auch viel Zeit aufgebraucht wird, anstatt hinzugehen zu den Menschen. So, also wir sagen, mit dem Hingehen haben wir es nicht so. Jetzt können wir als Gemeinde überlegen, was machen wir jetzt, damit die Leute wieder hingehen? Und da kommt dann sofort reflexartig die fromme Peitsche raus. Man muss den Missionsbefehl predigen. Das ist mal wieder richtig hören, was zu tun ist. Man muss den Christen sagen, was Jesus geboten hat. Er hat es geboten, das ist ein Befehl, da gibt es nichts zu diskutieren. Und das Ganze noch etwas garniert mit schlechtem Gewissen. Und dann muss man sie wieder rausschicken, dass sie endlich wieder gehen. Oder besser, die Leiter gehen voraus und machen Erfahrungen und erzählen, was sie draußen erlebt haben. Vielleicht gehen dann die anderen auch mal mit. Ihr merkt schon, mit Appellen können wir diesen Missionsauftrag nicht leben. Das wird nur Krampf. Und ich glaube, dass Christen sehr oft den Missionsbefehl, Missionsauftrag sehr krampfhaft gelebt haben, weil man es machen muss. Es macht mir zwar keinen Spaß, aber ich muss es halt machen. Und dann wird halt was verteilt oder sich auf den Seldersweg hingestellt. Man muss ja. Aber Jesus hat ja zu diesem Missionsbefehl noch etwas Wichtiges dazu gesagt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist kein Befehl. Das ist eine Verheißung. Sein. Nicht ihr müsst Zeugen sein, sondern ihr werdet Zeugen sein. Euer Leben ist Zeuge. Als Mensch, ihr als Ganzes seid Zeugen. Das heißt, wenn wir etwas mit Jesus erlebt haben, dann werden wir Zeuge sein. Ganz selbstverständlich, das müssen wir nicht machen. Wir müssen uns also nicht zusammenreißen, aufraffen, um endlich wieder diesem Missionsauftrag nachzukommen. Nein, wir dürfen was mit Jesus erleben. Und dann werden wir selbstverständlich davon erzählen. Und das ist dann was ganz Natürliches. Das heißt, Evangelisationen, wir überlegen in der Gemeinde, wie können wir wieder unseren evangelistischen Auftrag wahrnehmen. Evangelisation beginnt dann damit, dass wir eine Sehnsucht bekommen, etwas mit Jesus zu erleben. Es fängt mit einer Sehnsucht an, dass wir eine Sehnsucht davon bekommen, ich will was mit Jesus erleben, dass ich auch was erzählen kann anderen Menschen. Dass wir beten und konkret etwas mit Jesus erleben, ganz konkret in unserem Alltag. Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist eine Verheißung, das ist kein Befehl. Und ich finde das hochinteressant. Zunächst kommt der Missionsauftrag und dann kommt die Verheißung, ihr werdet sein. Ohne diese Verheißung ist der Missionsauftrag nicht zu leben. Wie können 120 Leute, so viel waren es damals an Jüngern, die sich dort zusammen getroffen hatten, wie können 120 Leute, die diesen Auftrag hören, geht hin in die ganze Welt, wie können die das machen? Das ist unmöglich, 120 Menschen bis an die Enden der Erde. Wir sind hier in der Regel 120 Menschen im Gottesdienst. Was können 120 Menschen ausrichten? Können wir die Region Gießen zu Jüngern machen? Jesus hat das schon so gemeint in der Art. Wir fühlen uns bei den Gedanken an Heuchelheim schon überfordert. Und ohne diese Verheißung von Jesus ist das auch eine Überforderung. Daher sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ohne diese Kraft geht's nicht. Aber durch diese Kraft, die der Heilige Geist uns gibt, werden wir Zeugen sein. Und das gehört zusammen, beides. Zeuge und Kraft. Man darf das nicht auseinanderreißen. Ohne Kraft des Geistes können wir keine Zeugen sein. Wir werden Zeugen sein, wenn wir die Kraft des Geistes empfangen haben. Das bedeutet doch dann auch, wenn wir die Kraft des Geistes empfangen haben, dann können wir gar nicht anders. Wenn wir dann trotzdem keine Zeugen sind, wenn wir die Kraft des Geistes haben und trotzdem keine Zeugen sind, dann unterdrücken wir den Geist. Und Paulus hat da vor einmal gewarnt, dass er gesagt hat, dämpft den Geist nicht, löscht den Geist nicht aus. Das kann also passieren, dass man den Geist dämpft. Da ist man auch kein Zeuge. Wenn wir das Wirken des Geistes unterdrücken, werden wir keine Zeugen sein. Aber wir dürfen um die Kraft des Geistes bitten. Wir sollten uns immer wieder vom Geist erfüllen lassen, steht in der Bibel, weil wir ihn brauchen. Da fängt's an. Das heißt, wenn wir keine Zeugen sind, das müssen wir einfach mal analysieren, fragen, bin ich eigentlich ein Zeuge Jesu? Wenn wir keine Zeugen sind, dann liegt das nicht nur daran, dass wir nichts mit Jesus erleben. Die eigentliche Ursache liegt noch viel tiefer, nämlich, dass wir die Kraft des Geistes nicht haben. Dann versuchen wir aus eigener Kraft Zeuge zu sein, aber das geht nicht. Mit eigener Kraft können wir nicht Zeuge sein. Und dann kann sich jeder selber überlegen, warum ist mein Christsein oft so kraftlos, so lustlos, so müde, so träge, so hingeschleppt? Na klar, weil die Kraft des Geistes fehlt. Dann ist das so, dann ist es auch nicht einladend, dann brauche ich auch nicht mit zu den Menschen gehen. Wir brauchen die Kraft des Geistes. Dann werden wir selbstverständlich etwas mit Jesus erleben. Und dann werden wir Zeugen sein. Was heißt das, wenn wir die Kraft des Geistes empfangen haben? Wie sieht das aus? Wie bewirkt sich das aus, wenn wir die Kraft des Geistes haben? Das ist interessant, mal in der Apostelgeschichte nachzulesen. Da werden Beispiele genannt, wie das aussieht, was dann passiert. Ich habe letzte Woche mal die Apostelgeschichte komplett gelesen und mir die Stellen markiert, wovon Kraft die Rede ist. Hochinteressant. Man kann es auch einfacher machen. Den Bible-Server gibt das Stichwort Kraft ein und sucht in der Apostelgeschichte. Dann bekommen auch diese Bibelstellen aufgelistet. Und das geht los, dass Petrus und Johannes in den Tempel gehen und einen gelähmten Mann vor dem Tempel sehen und ihn heilen. Und zu den erstaunten Menschen dann in einer Predigt, die dann zusammenlaufen, Petrus predigt gleich, sagt er, aus eigener Kraft haben wir das nicht gemacht. Hochinteressant finde ich auch, Apostelgeschichte 2, das Pfingstwunder, Petrus predigt. Apostelgeschichte 3, Heilungswunder, Petrus predigt. Und er sagt, aus eigener Kraft haben wir das nicht getan. Später wiederholt er das vor dem Hohen Rat. Und Lukas schließt diese Wundergeschichte in Kapitel 3 mit dem Hinweis, das ist als Zeichen geschehen. Die ersten Christen bekommen Redeverbot. Sie werden massiv eingeschüchtert. Und daraufhin treffen sie sich zum Beten und dieses Gebet ist überliefert. Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, wird berichtet, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. So dürfen wir auch beten. Sie wurden mit der Kraft des Geistes erfüllt und es heißt, es geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und Lukas berichtet weiter, es wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Aber nicht nur die Apostel taten Zeichen und Wunder, auch Stephanus, von dem wir vorhin schon hatten, dieser Diakon, der eigentlich gewählt war, um die Witwen zu versorgen, da heißt es, voller Gnade und Kraft tat er Wunder und große Zeichen. Philippus, ein anderer Diakon, auch eingeteilt eigentlich für die Witwenversorgung, hat aber als Evangelist später gewirkt. Er kam nach Samaria und evangelisierte dort und heilte und trieb böse Geister aus. Und Menschen kamen zum Glauben. Petrus ging nach Lydda. Er heilte dort einen Gelähmten und Menschen bekehrten sich zum Herrn. In Joppe weckte Petrus eine junge Mitarbeiterin auf, die gestorben war. Totenauferweckung. und viele in der Stadt glaubten an den Herrn. Und so könnte man jetzt weiterlesen, wie Paulus gepredigt hatte und Zeichen und Wunder tat. Das sind die Kraftwirkungen des Geistes. Und es beginnt damit, dass Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dann kann man in dieser Apostelgeschichte die Kraftwirkungen nachlesen, wie sie sich wie Wellen von Jerusalem ausgehend ausgebreitet hatten, über Judäa, Samaria bis hin nach Rom. Und diese Kreise ziehen sich weiter, diese Kraftwirkungen, nach Asien, nach Afrika, nach Südamerika. Und auch von unserer Gemeinde soll diese Kraftwirkung ausgehen, die Kraft des Geistes. Und dann werden wir seine Zeugen sein. Lasst uns also mit dieser Kraft rechnen. Beten wir doch so, wie es die Gemeinde damals in Jerusalem getan hat, dass der Geist Gottes unter uns wirkt, dass wir etwas mit Jesus erleben. Und dann werden wir automatisch zu seinen Zeugen. Dann können wir gar nicht mehr anders, als begeistert von dem zu reden, was wir mit Jesus erlebt haben. Lasst uns ganz einfach mit einem einfachen Gebet beginnen. Und dieses Gebet kann jeder für sich selber beten. Ich möchte das für mich so tun. Es ist ein gefährliches Gebet. Denn wenn Jesus dieses Gebet erhört, dann wird was passieren. Und dann habe ich aber nicht mehr die Kontrolle. Dann wissen wir nicht, was geschieht. Deswegen ist dieses Gebet gefährlich. Es heißt ganz einfach, Jesus, gebrauche mich. Kurzes, aber sehr gefährliches Gebet. Jesus, gebrauche mich. Was passiert, wenn du jeden Morgen dieses Gebet beten würdest? Jesus, ich gehe jetzt in diesen Tag. Gebrauche mich. Gebrauche mich zu deiner Ehre. Und wirke durch mich mit der Kraft des Geistes. Wirke durch mich mit der Kraft des Geistes. Was passiert, wenn wir so beten? Probiert's aus. Amen.